zum Thema der Predigt. Großer Gott, ganz klein, lese ich uns Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie, aufzustehen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sind wir an diesem Morgen hier versammelt, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass das so ist, dass wir in deinem Namen zusammen sein dürfen, dass du selbst hier in unserer Mitte bist. Dass das so ist, das hängt mit diesem unglaublich schönen Geheimnis zusammen, dass du in diese Welt hineingekommen bist. Dass du, dieser große Gott, dich für uns so klein gemacht hast. Staunend, anbetend, glücklich, dankbar stehen wir heute Morgen hier vor dir. Gelobt seist du. Und wir dürfen dich von ganzem Herzen bitten, dass dein Wort, das wir jetzt hören dürfen, in unserem Kopf, in unserem Herz, in unserem ganzen Leben einen guten Platz findet, dass eine gute Frucht bringt und dass du mit deinen Worten, die wir gehört haben und die wir ausgelegt bekommen, bei uns ankommst. Segen dazu Kurt Schneck in unserer Mitte. Danke, dass er hier ist. Wir bitten dich, dass du ihn besonders dafür gebrauchst. Danke, dass du uns siehst, an jedem Ort, wo wir sind, in jeder Situation, wo wir sind, und dass wir dir das auch sagen können, was uns wichtig ist und was uns auf dem Herzen liegt. Und wir hören nicht auf, für dein Volk Israel zu beten. Wir nennen dein geliebtes Volk und den Namen deines Volkes immer und immer wieder vor dir und bitten dich, dass du auch an diesem Tag bewahrend, helfend, wegweisend mit ihnen bist. Ganz besonders auch bei denen, die deinen Namen, deinen Messias-Namen, Jesus, schon für sich erkennen durften. Und dann legen wir dir deine weltweite Gemeinde hin. Wir sind ja nur ein Mini-Teil, aber wir legen dir besonders die hin, die unter Druck, unter Not, in Schwierigkeiten, in Ausgrenzung sind. Wir bitten dich, dass du mit der Wirksamkeit deines Geistes, mit deinen großen und kleinen Wundern, deiner ganz besonderen Segensspur, die sich durchs Leiden hindurchzieht, in ihrer Mitte wirksam bist. Und über all dem dürfen wir dich bitten, dass du kommst. Komm, bitte, so schnell das irgendwie geht, komm, so dürfen wir als deine Gemeinde dich bitten. Und auf dem Weg dahin begleite uns, stärke uns, zeig uns die Spur, die zu gehen ist. Rede du zu uns, Herr. Danke, Herr Jesus. Amen.
Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Grüße euch ganz herzlich. Ich bleibe bei diesem Es. Wir machen das in Österreich immer so. Satz Es, sagt man da zu den Leuten im Plural. Wenn jemand auf Einzelansprache auf Sie besteht, dann sagen wir in Österreich immer San Se. Tut mir leid, dass ich hinten wahrscheinlich nicht so ganz klar zu erkennen bin, aber keine Angst, ihr habt nichts versäumt. Großer Gott, ganz klein, das wird das Thema sein heute Morgen. Und das Erste, Gott sendet sein Leben in die Welt des Todes. Und ich beginne da mit einer persönlichen Erinnerung. Wir sind mit unserem Sohn Michael einmal, als er 4 Wochen alt gewesen ist, nach Sternberg zu uns auf die Burg da in Urlaub gefahren. Er war zu Hause schon nicht ganz fit gewesen, aber dann hat sich die Sache ziemlich verdichtet und es wuchs sich aus zu einer massiven Bronchiolitis. Wir haben den Weg ins Krankenhaus knapp geschafft und sind mit diesem Michi dann ins Krankenhaus, 4 Wochen alt, und dann liegt er da so auf der Intensivstation angeschlossen an Schläuche, kann selber aus eigener Kraft nicht atmen. Es wird auch nicht besser. Dann sagt eine Schwester, gut, wir probieren es mit einer Blutspende. Hat jemand sein Blut gegeben, hat nichts gebracht und geholfen. Dann sagt sie, jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Sie können selber als Vater Blut spenden, geht aber nur einmal im Leben wegen der ganzen Antikörpergeschichten und so weiter. Und natürlich, ich mache das. Und ich habe das Bild immer vor Augen, da es liegt da total hilflos und es bleibt nichts anderes, als das Leben hinüberzuschicken, Blut zu spenden. Ich habe das gemacht, die nehmen mir das ab, tragen es rüber. Er empfängt das Blut und es hat keine halbe Stunde gedauert. Da ist diese marmorierte Haut bei ihm wieder ganz rosig geworden und er hat angefangen mitzuatmen. Man lässt ihn noch 2-3 Tage sicherheitshalber an den Schläuchen, dass es unterstützt ist und so weiter. Aber es war unglaublich. Es ist ein ganz eindrückliches Bild geworden für mich, auch für das, was Gott in Christus zu Weihnachten getan hat. Das Leben hinüberschicken zu jemandem, der nicht mehr aus eigener Kraft leben kann. Die künstliche Beatmung der Religion hat auf Dauer nicht geholfen. Religion kann das Leben nicht geben. Und doch ist das Ganze mit Michi da nur ein Bild für einen noch viel dramatischeren Zustand des Menschen. Eben wirklich tot, geistlich tot, ohne den Odem, den Atem Gottes. Kein Leben, zumindest nicht die Art von Leben, auf die es ankommt. Unser Problem, das sind ja nicht die Probleme dieses Lebens, Gesundheit oder Krankheit. Ja, ich weiß, natürlich, kann schwer sein. Oder Arbeit, Ehe, Kinder, Raten fürs Haus, der Krach mit den Nachbarn. Unser Hauptproblem ist das fehlende Leben aus Gott. Und darum ist das Evangelium auch so viel mehr als und auch was völlig anderes als Durchhilfe oder Beistand oder Lebenshilfe. Es ist nicht der Weg, glücklich zu werden, dass uns Gutes gegeben wird, dass uns gut tut. Und sicher, Christus schenkt vieles auch von diesen Dingen. Aber das Entscheidende ist, das Leben aus ihm zu haben. Denn unsere Anlage ist unser eigentliches Problem. Wir sind geschaffen dafür, mit Gott zu leben, von ihm erfüllt zu werden. Gott verloren haben, das heißt, das Leben verloren haben. Was dann noch bleibt, ist Dasein, ist Vorhandensein, Existenz irgendwie. Fern von dem, für den wir geschaffen sind. Und das ist eben nicht genug. Darum macht er sich eben auf den Weg, kommt uns entgegen, schickt das Leben herüber in diese Welt des Todes, kommt herein und bringt es zurück. Darum ist Weihnachten natürlich so unendlich viel mehr als eben Friede, Freude, Kekse und Geschenke. Ich gönne euch das alles. Braucht mir auch nichts abzugeben. Aber wenn man schon feiert, dann soll man auch den Grund für die Freude kennen, die sich da im Feiern ausdrückt. Und so ist Weihnachten der Anfang eben nach einem furchtbaren, tragischen Absturz. Weihnachten ist das, was uns hereinbringt, worauf es ankommt. Immanuel, Gott mit uns. Weihnachten, da hat die Rückkehr des Lebens in die Welt des Todes begonnen. Eine neue Art von Leben hat in diese Welt Einzug gehalten. Darum auch eine jungfräuliche Empfängnis. Nein, das ist kein Rätsel für die Naturwissenschaftler und die Biologen, das ist Pipifax. Versteht mich recht, aber ein Gott, der einen Kosmos durch sein Wort ins Dasein ruft, der schafft eine jungfräuliche Empfängnis zwischen 2 Schlucken Tee am Nachmittag. Das Mirakel ist völlig nebensächlich. Die Bedeutung ist entscheidend. Ein neues Leben in dieser Welt, eine andere Art von Leben. Darum ist über der Krippe auch immer dieser Hauch von Schöpfung, dass Gott sich daran macht, noch einmal alle Dinge wieder sehr gut zu machen. Das ist der Hintergrund, der große Rahmen. Und von diesem Hintergrund her, dass Gott kommt, Gott mit uns sein will, sich einen zweiten Adam schafft, kann man vieles dazu sagen. Das ist das Ziel von Weihnachten und da fängt das Heil an. Das zweite ist das Kind in der Krippe, nämlich dieser große Gott, der kommt ganz klein. Und der ferne Gott kommt ganz nah, der fremde Gott wird sehr bekannt und vertraut. Als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe. Sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und hab das zum Zeichen, ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. So werdet ihr es finden. Weihnachten hat einen eigenen Charme. Da wird die Freundlichkeit Gottes auf eine ganz bestimmte, unerwartete Art deutlich. Denn Weihnachten kommt Gott nicht so, wie ihn viele erwarten. Weihnachten kommt Gott so, dass man ihn aushalten kann. Er kommt so, dass wir ihn als Sünder ertragen können. Weihnachten, das ist diese Botschaft von der freundlichen Zuwendung Gottes, endgültig, unwiderruflich, unmissverständlich. Es ist immer diese Art von Zuwendung. Seine Herrlichkeit können wir nur schwer ertragen. Es ist finster in uns geworden. Darum verhüllt und verpackt er seine Herrlichkeit in einem kleinen Kind. Seine Heiligkeit halten wir nicht mehr aus. Wir würden zu Tode erschrecken, erzittern und sterben. Dabei ist nicht seine Heiligkeit schrecklich, wir sind furchtbar. Und das passt eben nicht zusammen. Darum kommt Gott zu Weihnachten behutsam und zart, wie ein kleines Kind. Seine Größe, da ist er unfassbar. Aber darum wird er klein, klein genug, um sich einem Menschen, dir und mir, in die Arme zu legen. Gott wird klein, ohne etwas von seiner Größe zu verlieren. Und dabei macht das gerade seine Größe aus, dass er klein werden kann. Sein Anderssein, seine Ferne, ist eine Distanz, die kann ich nicht überwinden. Darum geht er den Weg in meine Nähe. Kommt herein. Weihnachten fängt das an, wo Gott sein wahres Gesicht zeigt. In Jesus. Und wer wissen will, wie Gott ist, die Antwort ist sehr einfach. Gott ist wie Jesus. Wer den Vater erkennen will, er wird im Sohn erkannt. Stärke würde mich zermalmen, aber ich kann sie ertragen in der Verletzbarkeit dieses kleinen Kindes. Macht würde mich verstören und erschrecken. Darum kleidet er sich in die Ohnmacht und die Hilflosigkeit eines Neugeborenen. So kommt Gott zu Weihnachten. Lässt alles zurück, was er sonst noch ist, herrlich, heilig, groß, mächtig, stark, lässt alles zurück, legt es ab und wird ein kleines Kind, hilflos und bedürftig. Gern er, der jeden Anspruch hätte, der mich fordern könnte, vor dem ich längst mein Leben verwirkt habe, er tut alles von sich ab, was mich von ihm vertreiben könnte. Und so kommt er zu Weihnachten mit einer rührenden, zu Herzen gehenden, wärmenden Art. Er kommt mit dem Charme eines kleinen Kindes auf mich zu. Und so wird Weihnachten zum liebevollsten Trick der Liebe Gottes. Noch einmal mein Sohn Michael, jetzt andersrum. Ich bin ja eigentlich gegen ihn machtlos gewesen, als er klein war. Dass ich dem Charme meiner Frau erliege, ist klar. Aber gegen meinen Sohn bin ich auf eine seltsame Art machtlos. Dabei war ich damals stärker als er, bin klüger als er, zumindest vorläufig noch, kann man diskutieren. Aber dann ist immer wieder mal was Seltsames passiert, als ich so 3-4 Jahre alt war, wenn ich da am Schreibtisch gesessen bin und dann konnte ich sehen, wie er von durch das Glasfenster zum Gang hinaus, wie er da so langsam auf mein Arbeitszimmer zukommt und dann biegt er beim Schreibtisch um die Ecke, tap, 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 und dann legt er mir die Hände so auf den Schenkel, ne? Dann streckt er sie mir entgegen und dann schaut er mich an mit großen blauen Augen, klimpert mit den Wimpern, setzt sein kleiner Junge Grinsen ins Gesicht und dann sagt er, Papa Schoß. Und dann kann ich nicht anders, als ihn zu mir heraufheben. Er zwingt mich nicht. Und trotzdem liegt etwas Bezwingendes in diesem Kind. Er kann nicht einbrechen in mein Leben, dazu ist er nicht stark genug. Und doch, da ist etwas zu Herzen gehendes. Er kann nicht fordern von mir, aber da ist diese unwiderstehliche, freundliche Bitte. Papa, Schoß, streckt mir die Ärmchen entgegen, heb mich hoch, nimm mich an, zieh mich an dich. Und so kommt Gott zu Weihnachten als Kind, klein, hilflos, unscheinbar und niedrig. Und dann streckt er die Arme nach uns aus. Weihnachten macht Gott nichts anderes, als dass er sich uns in die Arme legen möchte. Ganz unbedrohlich. Ich bin nicht furchtbar, ich bin kein Terror. Ich mache dich nicht kaputt, ich bin nicht gekommen, um zu zerstören. Ich möchte nur, dass du mich annimmst und dass du mich in dein Herz reinlässt, dass du mich ans Herz ziehst, dass du mich an dich ziehst. Nimm mich in die Arme und ich gehöre dir und komm du in meine. So kommt er zu Weihnachten, ne? Nicht als Feldherr, nicht als Reiter auf dem weißen Pferd, nicht als Triumphator, nicht als der Starke, der sich alles unterwirft, sondern als der, der versucht, die Herzen zu gewinnen. Und damit du mich aushältst und Zutrauen zu mir gewinnen kannst und damit dich mir öffnen kannst, komme ich erst einmal ganz klein und leg mich dir in den Arm. Und Gott macht im Evangelium nichts anderes, als dass er die Arme nach uns ausstreckt und um unser Herz bittet. Wirbt mit der Hilflosigkeit eines Kindes, damit wir ihn annehmen. Und drittes, Gottes Kleinheit will unsere Größe. Denn nur das ist zu seiner Ehre. Das ist ja so oft eine landläufige Vorstellung unter Christen. Gott will uns klein halten. Und ich frage mich natürlich sofort, braucht er etwa ein Kontrastprogramm zu seiner Größe? Nein, es ist was anderes. Er kommt selber klein, um uns wieder groß zu machen. Er ist nicht gekommen, um uns zusammenzuhauen und zu brechen. Und wenn er sagt, ich liebe dich, dann setzt das immer voraus, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, dass wir uns gegenüberstehen. Das Verhältnis, das wir zu ihm haben, ist nicht das Verhältnis von einem Dackel zu einem Fixstern. Nicht der kläfft da unten, der blinkt da oben. Nein, Gott stellt uns auf die Füße, stellt uns auf Augenhöhe, damit er uns ansehen kann. Und dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, das ist nicht unsere Anmaßung, das ist sein Angebot, seine Einladung. Unser Selbstbild ist ja oft so eine fröhliche Katastrophe. Wir sind nur Schund und Mist, denken wir. Und das ehrt Gott nicht. Das würde ja bedeuten, er kriegt nur Pfusch hin. Denkt irgendwer, dass es Gott ehrt, wenn er sich mit einem Hofstaat von Kriechern, Gebrochenen, Zusammengehauenen umgibt? Braucht er uns als Schund oder Klumpert, wie wir sagen in Österreich, damit er selber der Edelstein ist? Leider, Gott umgibt sich nicht mit Geschmeiß und Gesindel. Gott hat Geschmack. Darum schafft er uns zu etwas Schönen. Und wir entdecken das heute wieder. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht bei uns suchen und aus uns haben wollen, aber mit unserer Größe. Das ist etwas, das Gott geschenkt hat. Was immer ich bin, es kommt aus seiner Hand. Also der große Gott kommt ganz klein, um uns zu der Größe zu erheben und zu machen, die ihm immer wichtig gewesen ist. Ein vierter Gedankenkreis. Ich schreibe immer drüber, Evangelium in der Nussschale, weil es für mich so eine Essenz von dem ist, was das Evangelium in knappster Form sagen kann. Das eine ist, dass Jesus einer von uns geworden ist und dass er zugleich völlig anders war als wir. Und dass Jesus gekommen ist, damit wir werden wie er. Und wir werden wie er durch sein Leben in uns. Ich spreche die Sätze ein bisschen durch. Jesus wurde einer von uns. Und wir nehmen das immer so als Selbstverständlichkeit hin und vergessen, er hätte sich das nicht antun müssen. Er hätte auch in der himmlischen Heimat beim Vater in der Herrlichkeit bleiben können. Aber zur Herrlichkeit Jesu gehört eben nicht nur der Glanz, zur Herrlichkeit kommt, gehört auch, dass dieses Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Und in dieser Gestalt war seine Herrlichkeit erkennbar. Aus dem Gottessohn wurde der Menschensohn. Eine Herablassung im besten Sinn des Wortes. Es reicht jetzt etwas aus der Ewigkeit herein in diese Welt. Jetzt wird etwas aus der Ewigkeit in ihm, in dieser Welt, sichtbar. Und mit einem Mal ist Himmelslicht auf dieser Baustelle der Welt. Nochmal, das Eintreten in diese schwierige Welt, er hätte sich nicht antun müssen, hätte mein Vater bleiben können. Hätte sich alles ersparen können, die Zöllner, die Lügner, die Heuchler, die Ehebrecher, die unguten Witze und Reden. Es war das Eintreten in eine Welt, die schwierig war, entstellt, verkehrt. Und auf einmal kommt der über die Maßen rein in Berührung mit Aussatz und mit Ehebruch und Lüge und Verrat. Hätte sich alles ersparen können, hätte die Heimat beim Vater im Himmel nicht verlassen müssen. Hätte ich sagen können, ich bleibe lieber bei dir in der ungetrübten Herrlichkeit des Himmels. Erspar mir diese ganzen Abgründe und den Schmutz. Aber er ist den Weg gegangen, den er nicht hätte gehen müssen. Vollständig und hat dabei nichts ausgelassen. Im Philipperbrief lesen wir, dass er der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt wurde, ganz und gar eingetreten ist ins Menschsein. Zu diesem Menschsein gehörte, dass er eine normale Entwicklung durchgemacht hat. Er nahm zu an Weisheit, Alter, Gnade bei Gott und den Menschen. Im Hebräerbrief lesen wir es, dass er in allem seinen Brüdern gleich werden musste, damit er barmherzig würde. Und wir haben einen, der kann mit uns leiden, mit unserer Schwachheit. Wir haben einen, der Versuchung kennt, aber ohne Sünde geblieben ist. Und in den Tagen seines irdischen Lebens hat er mit Bitten und Flehen und lauten Schreien und mit Tränen das vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und so hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Er wurde einer von uns. Und wenn wir dann im Evangelium lesen, dass er das Brot des Lebens wurde, dann schließt das mit ein. Er hat eine Entwicklung durchgemacht, hat einen Prozess durchgemacht. Er wird nicht genannt das Getreide des Lebens, er wird nicht genannt das Mehl des Lebens. Er wird Brot des Lebens und Brot hast du nur als Ergebnis eines Prozesses, oft auch ein Leidensprozess. Er war immer vollkommen, aber er war nicht von Anfang an fertig. Vollständiges, komplettes Baby, aber eben Baby. Und er war das, was ein Baby halt so ausmacht, hat Windeln gehabt, weil er Windeln gebraucht hat. Und dann hat er eine Entwicklung durchgemacht als Kind, als Jugendlicher, als Teenager. Hat eine Pubertät durchgemacht. Habt ihr euch das schon mal überlegt, dass Jesus eine Pubertät durchgemacht hat? Nicht? Er hatte die Bergpredigt mit der klaren, weittragenden, kraftvollen Stimme eines Mannes gehalten und nicht mit so einer Knabenstimme. Selig sind, die da geistlich arm sind. Die spannende Frage ist natürlich vor allem, gell, wie macht man eine Pubertät durch ohne Sünde? Da habt ihr Eltern was zu grübeln. Vielleicht müsste man bei der Eheoase noch ein paar Einheiten zu dem Thema anhängen. Mit der Fußnote übrigens, was an einer Pubertät ist denn eigentlich Sünde? Kann man ins Grübeln kommen. Aber er ist durch alles das durchgegangen, hat nichts ausgelassen, hat einen normalen Beruf gehabt, in dem er gearbeitet hat, als Zimmermann, Baufacharbeiter, ein Tekton, Sepphoris, die Großbaustelle der damaligen Zeit, ein wichtiges Tätigkeitsfeld. Und wenn er Arbeit hatte, konnte er Helfer einstellen. Wenn keine Arbeit da war, musste er die Helfer wieder entlassen. Hat seine Steuern zu bezahlen, vollständig und pünktlich. Und hat nie gefragt, brauchen Sie eine Rechnung? Und vor seinem Dienstantritt in der Öffentlichkeit muss er noch das Gewerbe an den ältesten Bruder übergeben. Und ich weiß auch ganz genau, dass er als Handwerker manchen Nagel krumm eingeschlagen hat, denn das ist keine Sünde, und dass er ein Brett dreimal abgeschnitten hat und darüber gestaunt hat, dass es noch immer zu kurz ist, und dass er sich auf den Daumen gehauen hat beim Arbeiten. Ich weiß auch ganz genau, was er bei der Gelegenheit gesagt hat, wenn er sich auf den Daumen gehabt hat. Shalom. Auch die Versuchung, die er in der Wüste dann durchgemacht hat, nach seiner Amtseinführung am Jordan, das war überaus real. Nein, das war nicht bloß der rasche Austausch von ein paar Bibelversen mit Satan, ne? So ein bisschen Bibelquiz. Ne? 40 Tage lang wurde er beinhart gequält und Jesus hätte fallen können. Denn die Versuchung war kein abgekartetes Spiel. Das ist keine Versuchung, in der man nicht scheitern kann. Das wäre eine Scharade. Satan hätte damit bewiesen, wenn Jesus scheitert, Gott, deine Idee mit Mensch, das klappt sicher nicht. Also er wurde einer von uns. Anfechtbar, versuchbar, kannte Schwächen, kannte Müdigkeit. Alles mögliche, Hunger, Durst. Das zweite dazu von diesen Überschriften, er war doch völlig anders als wir. Denn in seinem Leben, da ist eine Qualität erkennbar geworden, das hatten Menschen noch nie gesehen. Da kam bei ihm etwas durch, das war nicht von dieser Welt. Das war die Erinnerung an ein Menschsein nach Gottes Vorstellung, so ein Mensch, wie Gott ihn am Anfang gemeint hatte. Und weil er sich erniedrigt hat, kommt die Herrlichkeit auch in diese Welt. Und ihm wird sichtbar, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Weil er sich erniedrigt hat, kommt etwas in die Welt, was die Welt vorher nicht kannte. Und vorher nie zu Gesicht bekommen hatte. Einer, der völlig normal, gesund, heil, unverdorben war, in keiner Weise entstellt und beschädigt. Und so wird er zum Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens, wie es in Hebräer 1, Vers 3 steht. Er war wieder, was der Mensch am Anfang war. Ebenbild, Abglanz der Herrlichkeit Gottes, Repräsentant, Stellvertreter, ihm ähnlich, Spiegelung, Reflexion des Wesens des Vaters in dieser Welt, ein zweiter, letzter, endgültiger Adam. Eine Verbindung eben aus Materie und Geist, was die Maria empfängt in ihrem Leib, vom Geist gezeugt, im Wort verheißen, vom Geist verwirklicht. Und dann hat sie ein Kind geboren und das war die Sensation, das erste normale Kind seit Tausenden von Jahren. das erste Mal ein Kind das Leben in sich hat und nicht den Tod in sich trägt, wie alle anderen Kinder dieser Welt. Das erste normale Kind. Darum kann Maria im Magnificat auch sagen, du hast das Unvorstellbare an mir getan. Das Unfassbare. Ich darf die erste Frau sein, die ein ganz normales Kind zur Welt bringt. Ein Kind, das keinen geistlichen Tod in sich trägt, sondern Ausdruck des Lebens ist. Und dann ist er natürlich das Dritte gekommen, damit wir werden wie er. Wir haben in ihm dieses erstaunlich, außerordentlich schöne Leben vor Augen und wissen zugleich, okay, das soll also aus uns werden. Schau ihn an und du weißt, was er aus dir machen möchte. Er wurde einer von uns, damit wir werden können wie er. Und im Johannesevangelium gegen Ende hin setzt Jesus zweimal diese Betonung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und in Galater 4, Vers 19 sagt Paulus, ich ringe, bete, flehe, kämpfe um eure Herzen, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt. Nichts anderes war der Plan. Wir in dieser Welt, in gleichem Wesen wie er, in gleicher Kraft, mit gleichem Auftrag. Jünger setzen die Sendung Jesu fort und in Christus ist der Vater erkannt worden. Und in uns und durch uns soll Christus erkannt werden. Und dann werden wir wie er durch sein Leben in uns. Wir werden wie er durch sein Leben in uns. Und manche fragen dann natürlich, haben wir uns da nicht verhoben? Ist das nicht vermessen? Werden wir Jesus kommen? Du Wurm, du Winzling, du Geschmeiß, du Gewürm. Und ich sage, das kannst du streichen. Erhebt eure Häupter. Schaut auf zu dem und indem ihr ihn anschaut, verwandelt er euch in sein Bild. Das ist unsere Berufung, unsere Bestimmung. Und es ist nicht das Außerordentliche, sondern es ist Normalität, die uns in der Schrift verkündigt wird. Er ist gekommen, um wiederherzustellen, was am Anfang war. Natürlich ist ein unverzichtbarer Schritt in der ganzen Sache auf dem Weg zum Ziel, das Kreuz. Da stirbt er den notwendigen Tod für unsere Schuld. Aber mit dem Kreuz ist das Ziel des Heils doch noch nicht erreicht. Dieses umfassende Heil, das Gott in Christus gewirkt hat, zielt auf Wiederherstellung des Ebenbildes. Wir wollen und sollen wieder sein, was der Mensch am Anfang war. Darum ist das Heil auch viel mehr, als uns in den Himmel zu bringen. Das Heil besteht darin, den Himmel auf die Erde zu tragen. Und dieses Heil schafft keinen Pfusch. Das ist keine Flickschusterei, sondern Gott erfüllt da seinen Willen. Er macht uns ihm ähnlich. Und ihr Lieben, es ist kein eitler Traum. Es gibt eine schöne und wahre Geschichte. Ich lese sie gerne vor, habe es wahrscheinlich schon einmal gebracht, ich wiederhole mich aber gerne. Da war ein englischer Missionar in Indien, dessen Organisation verlangte, dass er detailliert über seine Finanzen Buch führte. Dafür hatte er aber überhaupt kein Talent, hatte auch keine entsprechende Ausbildung, nur eine Berufung, Missionar zu sein. In der Folge gerät seine Buchführung immer mehr durcheinander, schließlich wird er entlassen. Er sei nicht geeignet für die Missionsarbeit, hieß es. Dabei war er in Wirklichkeit nur nicht geeignet für Buchhaltung. Aber er geht, verschwindet, niemand wusste, wo er steckte. Jahre später besuchte eine Missionarin ein abgelegenes Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Sie berichtet von seiner Freundlichkeit und seiner Liebe zu den Armen und zu den Ausgestoßenen. Dass er mit ihnen aß und dass er sie besuchte, wenn sie krank waren, sie versorgte und ihre körperlichen und seelischen Wunden verband. Und sie erwähnte auch, wie sehr er die Kinder liebte und die Kinder ihn. Und je länger sie erzählt, desto mehr leuchten die Augen der Dorfbewohner erkennend auf und schließlich sagt einer von ihnen, gnädige Frau, wir kennen ihn gut. Er lebt seit vielen Jahren hier bei uns, dieser Jesus. Die Frau denkt natürlich, was ist er schon wiedergekommen und warum bin ich nicht entrückt? Aber gut, das ist eine Randgeschichte. Als die Menschen den Missionarin zu dem Mann brachten, war es derjenige, der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Er hat sich im Dorf niedergelassen, seine Arbeit getan, unbehelligt von jeder Tyrannei der Buchhaltung. Ich weiß, das ist notwendig. Wenn jemand krank war, hat er ihn besucht und wartet die ganze Nacht vor der Hütte bei ihm, falls er was brauchte. Wenn jemand verletzt war, pflegte er seine Wunden. Für Alte und Gebrechliche holte er Wasser und Essen. Und als im Dorf die Cholera ausbrach, ging er von Hütte zu Hütte und tat, was er konnte, um zu helfen. Man darf sich natürlich die Frage stellen, wie das wäre, wenn jemand in unser Dorf, in unsere Nachbarschaft ziehen und den Leuten dort Jesus beschreiben würde. Und ob dann jemand von den Zuhörern sagt, ja, den kennen wir gut. Er lebt seit vielen Jahren hier bei uns, drei Häuser weiter da unten. Werden wie er, der große Gott wird klein, damit er uns zu der Größe herstellt, die er sich immer vorgestellt hat. Das ist deine Größe, dass wenn man deinen Namen hört, dass man dabei an Jesus denkt. Und wenn man an Jesus denkt, dann hat man dich vor Augen. So und nicht anders ist es gemeint. Also er wurde einer von uns, er war völlig anders als wir, ganz normal. Er ist gekommen, damit wir werden wie er in der Verbindung mit ihm, durch sein Leben in uns. Und um das zu bewerkstelligen, lädt er dann ein in die Nachfolge. Da hat er die Jünger weggerufen von allem, was für sie bis jetzt prägend und bestimmend war, Familie, Clan, Sippe. Die ganze vertraute Form der Religiosität, das mussten sie hinter sich lassen, mussten sich an ihn hängen, von ihm lernen, mit ihm gehen. Es hätte absolut nichts gebracht, wenn Jesus einmal in der Woche bei ihnen eine Bibelstunde zum Thema Jüngerschaft gehalten hätte. Nein, sie mussten sich einlassen auf ihn und mitgehen. Ich habe noch einen kleinen Text aus dem Markus-Evangelium, der mir in dem Zusammenhang auch immer sehr wichtig ist. Da hat Jesus diese Jünger berufen, Markus 1, ab Vers 16, als er am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Tolle an diesem Text ist, dass wo wir immer in einem Text immer nur Folge, Folge, Folge haben, im Griechischen drei unterschiedliche Worte stehen. Das erste hier ist deutemu und das heißt so viel wie her zu mir. Ein sehr gebieterischer, herrischer Ruf. Hier bei mir wird etwas aus euch. Und ich mache euch zu Menschenfischern. Übrigens, ich mache das. Und Menschenfischer wiederum, das hat eine ganz eigenartige Bewandtnis. Ich mache aus euch himmlische Angelhaken, die Gott in das Meer des Todes hinabhängt, um Leute aus dem Meer des Todes lebendig ins Leben zu fischen. Ist sprachlich übrigens interessant gedeckt. Jesus war ja selbst der Gerechte, der Zadik. Und das Zade, der erste Buchstabe in dem Wort, hat die Form eines Hakens, eines Angelhakens. So ist er, der himmlische Angelhaken Gottes in dem Meer des Todes, macht uns zu Menschenfischern, macht uns zu Leuten, die Gott ins Meer des Todes hinablassen kann, macht unser Leben zu etwas, wo die Leute sagen, das ist zum Anbeißen, das schluck ich gerne. Und dann geht es weiter in dieser Nachfolge. Sie verließen alles, Vers 18, und folgten ihm nach. Da Da steht wieder ein anderes Wort für nachfolgen. Das heißt so viel wie Akolute in sich an jemanden hängen, jemanden nachsteigen. Ich mag dieses Wort. Dieses Wort wird im Griechischen, im profanen Gebrauch dafür verwendet, wenn ein Mann hinter einer schönen Frau her ist, einer schönen Frau nachsteigt und sagt, die ist so faszinierend, so atemberaubend, ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Das ist dieses sich an Jesus hängen, ihm nachfolgen, ihm nachsteigen. So wie diese Jünger des Johannes, die ihm da nachgehen und als sie gemerkt haben, wer das ist, dass der das Leben ist, dass ich gesagt habe, da kriegt uns keiner mehr weg. Ihm folgen. Das Liebesmotiv kommt hinein, ihm folgen, weil ich mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kann. Und dann sagt er weiter, dass sie weitergingen. Dann sieht er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Alsbald rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Ein wieder anderes Wort im Griechischen, das ist Wort Aperchomai, das heißt so viel wie sein Weggenosse werden. Das ist es. Weggenosse Jesu werden. Heißt, nicht nur ich gehe mit ihm, sondern er geht den Weg mit mir. Heißt, ich bin nicht mehr allein, ich werde nicht verlassen, er lässt mich nicht fallen, er wendet sich auch nicht ab von mir, wenn er an mir Seiten entdeckt, die problematisch oder dunkel sind, ruft mich an seine Seite und bleibt an meiner Seite, geht den Weg mit mir zusammen, hält es aus mit mir, hält mich aus und wenn ich falle, stellt er mich wieder auf die Füße, wenn ich scheitere, ist er nicht enttäuscht, er hat immer gewusst, dass ich kein Schnäppchen bin. Und ohne mich, das kann ich euch versichern, hat er sicher weniger Probleme gehabt und besser geschlafen. Das ist der Sinn des Unternehmens Nachfolge. Mit ihm gehen, werden wie er in der Nachfolge verwandelt werden in sein Bild, gesandt werden mit Christus, Christus anziehen, sodass wir ihn auf der Haut tragen und er an uns sichtbar wird. Und so werden das Fischern eben diese Menschenfischer, Tzadik, Leute, bei denen das Leben überzeugt. Die Worte erklären nur, was ohne dies unübersehbar ist. Später in der Apostelgeschichte werden aus Ungelehrten, Agrammatos, aus ungelehrten Leuten und einfachen Laien Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr versetzen. Mir gefällt das Wort für Laien, das hier steht im Griechischen, Idiotes. Und wenn diese Laien, also Idioten nicht, wenn diese Laien erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann sind sie Vollidioten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aus Fischern werden Menschenfischer, aus ungelehrten Leuten Idioten, Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr versetzen. Und wir kehren zurück zu Weihnachten. Aus Hirten werden Boten. Das ist der letzte Gedankenkreis, den ich noch ansprechen möchte hier. Diese Hirten da auf dem Feld, die waren erstaunt und angerührt, dass die Herrlichkeit Gottes ausgerechnet zu ihnen kam. Dass sie es waren, zu denen die Herrlichkeit Gottes zurückkam. Kehrte, nachdem sie vor langer Zeit den Tempel verlassen hatten. Und sie fragen sich, wir? Zu uns? Ich bin gemeint? Gott, meinst du wirklich, dass durch mich in dieser Welt noch etwas über Gott gezeigt werden kann, das sie bisher noch nicht gesehen hat? Meinst du wirklich mich, dass ich dich in dieser Welt darstellen, vertreten und verkörpern soll? Gott, du kennst doch meinen Intelligenzquotienten, du kennst meine Lebensgeschichte, kennst die Brüche, die Risse, du weißt doch besser über mich Bescheid als ich selber. Und bei den Hirten ist ein Staunen darüber, dass Gott offensichtlich vorhat, durch mich dieser Welt noch etwas über ihn zu zeigen und zu sagen, das sie vorher noch nicht gesehen und gehört hat. Und ich möchte da wirklich ganz an eure Ehre appellieren und euch ein bisschen auch herausfordern, lasst euch nicht unter eurem Wert verschachern. Gebt es nicht zu billig. Seid bitte nicht zufrieden damit, freundliche Gemeindeglieder zu sein, nette Hauskreisteilnehmer, brav und anständig, ist ja eh gut. Lasst euch dazu herausfordern, dass Gott durch euch der Welt etwas zeigen kann, das er bis jetzt noch nicht zeigen konnte. Nehmt es an, dass, weil er klein gekommen ist, er euch zu einer Größe erhoben hat, die ihn ausdrückt und darstellt. Geht den ganzen Weg. Streckt euch danach aus. Nicht nur Bravheit, ist eh okay, aber nicht genug. Gott wartet auf Leute, die sich beschenken, die sich beschenken lassen mit allem, was er zu geben hat. Und die Herrlichkeit kehrt zu denen zurück, bei denen sie nicht vermutet hätte, die sich für unwürdig halten, vom Kult ausgeschlossen. Hirten ist eine eigene Geschichte. Durch mich? Gott sagt, ja, durch dich. Ich hatte mal eine Tagung zu halten auf der Alp, eine größere Geschichte, und aus Vorsichtsmaßnahme gehe ich vor der Predigt immer noch so auf dieses kleine Kämmerchen da, wo da die, nun ja. Und während ich da so stehe, sehe ich vor mir, Jugendliche hatten auf dieser Parallelkonferenz zu dieser Konferenz Sprüche über allen Schüsseln da angeklebt. Und bei mir stand, als Gott dich schuf, wollte er angeben. Ihr könnt euch vorstellen, womit ich meinen Vortrag begonnen habe. Für manche kaum zu fassen, ich bin doch ein Wurm, ein Znirchtal. In Österreich sagt man Gschmachtel. Nichts, niemand. Und ich bin fest davon überzeugt, das ehrt Gott nicht, wenn man bei diesen Gedanken stehen bleibt. Das würde heißen, er kriegt außer Geschmeiß und Gewürm nichts Gescheites hin. Das wertet Gott ab, wenn wir uns klein machen, nachdem er uns zur Größe erhoben hat, die er sich immer vorgenommen hat. Augustinus hat das etwas vornehmer und tiefsinniger gesagt, aber es ist natürlich wahr. Du bist ein Gedanke Gottes, der Gestalt und Geschichte wurde. Etwas, wovon gesagt hat, das gab es bisher noch nicht. Das muss ich unbedingt machen. Und darauf legt er seine Schönheit und seine Herrlichkeit. Nein, wir sind nicht Underdogs. Jeder kann Träger der Schönheit Gottes sein, seiner Herrlichkeit, seiner Würde. Jeder kann Verkörperung seines Wesens in dieser Welt sein. Das ist die eigentliche Identität, die wir haben sollen. Nicht bürgerliche Bravheit, Routine und Richtigkeit. Seid damit nicht zufrieden. Streckt euch danach aus und fragt Gott, wie ist das, wenn du durch mich in dieser Welt zur Erscheinung kommst? Soll nie weniger sein. Es ist ja sowieso alles empfangen. Und wenn du es schon gekriegt hast, alles, dann lass es die Welt auch sehen. Amen. Jesus Christus, wir möchten das nehmen, dass wir selber zwar nicht die Größten sind, aber zum Größten berufen sind. Eine Darstellung deines Wesens in dieser Welt. Und dazu bist du zu Weihnachten gekommen, hast dich klein gemacht, damit wir Zutrauen zu dir gewinnen, dich annehmen, dass du dich in unsere Arme legst. Bist zu Weihnachten gekommen, aber nicht damit wir klein bleiben, sondern dass du uns groß machen kannst und wiederherstellst zu dem Bild, das du vor Augen hast. Ja, und dass wir ein Gedanke von dir sind, der Gestalt und Geschichte wurde. Und dass wir Menschen sind, die nicht nur anständig und brav sind, so schön das auch ist, sondern Menschen, die nur ein Verlangen haben, dich in dieser Welt darzustellen, sodass andere dich an uns erkennen können. Unser Leben wird zur Botschaft. Die Worte, die wir sprechen, erklären dann nur, was sowieso zu sehen ist. Das ist unsere Berufung. Dafür danke ich dir. Es kommt alles von dir. Wir brauchen es nur empfangen und ausgeben. So einfach sind die Dinge, Herr. Amen.